Die halbe Redaktion ist krankheitsbedingt angeschlagen und Shin muss sogar für Tsubomi einspringen. Doch Dimbula hat ein Gastgeschenk für ihn. Ein Sportanime. Oder erfüllt er sich mit Tribe 9 selbst einen Wunsch? Außerdem im Talk der neue Shonen-Anime Orient, mitgebracht von Magi Faneji, The Genius Prince Guide to Raising a Nation Out of Debt und den Sound of the Police in Police in a Pot gibt's auch zu hören. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Shotguns Folge 161. Wir haben ein bisschen austauschen müssen. Tsubomi ist zu Shin digitiert oder zurückdigitiert.
Ja, ich glaube eher zurückdigitiert bei mir.
Ohne Witz, die Folge, ihr werdet es merken, die wird heute ein bisschen zusammengewürfelt. Die halbe Redaktion ist halt krank. Und ihr werdet jetzt sagen, ja, das waren die vorher ja auch schon im Kopf. Aber dieses Mal reden wir halt von Heiserkeit. Neji, du gehörst auch zu den Kandidaten.
Ja, ich bin der Phönix aus der Asche, der wirklich heute noch da ist. Das ist Wahnsinn, dass meine Stimme noch da ist. Das ist das Schöne.
Was hast du gemacht?
Ich weiß nicht. Ich habe den Fehler begangen, den Bus zu benutzen in der Pandemie und habe einen Tag später gemerkt, da kommt die Quittung. Dankeschön.
Fragen wir doch mal Jaku, was man gegen Krankheiten aus Bussen machen kann.
Einfach keinen Bus fahren, würde ich sagen, nächstes Mal. Ne? Das wäre echt mal ein super Tipp. Schaltet ein beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dr. Jaku.
Das kommt drauf an, wenn es einen Starkregen gibt, entweder kommst du komplett nass an ohne Regenschirm nach Hause oder du hast jetzt gerade den Lack gehabt, dass der Bus kommt. Was nimmst du dann?
Lass ihn doch sein Witz machen.
Einfach zu Hause.
Also,
bleiben.
Ich nehme immer mein Privatjet, aber.
Okay. Privatjet. Okay, okay. Was für ein Auto fährst du, Jaku, für welcher Marke?
Jetzt fällt mir kein guter Witz drauf ein.
Ich glaube, er fährt ein Motorrad. Du weißt, was für ein Motorrad.
Nee.
Orient.
Oh Gott! Denn wir haben in der heutigen Folge gleich zwei Topics. Oleg, du hast ein Topic dabei.
Ganz genau, ich habe euch Orient mitgebracht, ich freue mich schon.
Was lustig ist tatsächlich, weil der Orient-Soundtrack, den hatte The Promised Neverland Season 2. Was hat dein Anime? Wir werden später erfahren. Vielleicht alles andere, was in Promised Neverland nicht so gut war. Also Staffel 2. Ich habe mitgebracht Tribe 9, das ist auch ein Topic von mir. Das ist ein Sportanime. Aber ja. bevor ihr jetzt denkt, so, was ist mit dem los, ist von den Danganronpa-Machern. Deswegen, ich hatte ja Akudama Drive, glaube ich, Shin auf Platz 3 im Best-of-Anime 2020. Richtig, Platz 3. Von daher, ne, die Erwartungen sind sehr, sehr hoch. Jaku, wenn du schon nicht mit einer Automarke liefern kannst. Womit kannst du liefern?
Ja, was ich heute mitgebracht habe und euch liefern kann, ist The Genius Prince Guide to Raising a Nation Out of Debt. Und ja, ist, wie ihr schon lesen könnt, eine Leitnummer-Adaption.
Kein Isekai.
Ja, kein Isekai, ist eine Fantasy-Anime.
Hätte ich nicht gedacht.
To be honest, diese ganzen Light Novels, also ich weiß, ich kriege dafür wieder Bashing und Flaming, aber das Ding ist doch eine Isekai. Also von dem, wie es wirkt.
Natürlich. Ich habe mich gewundert, dass ich das nicht bekommen habe.
Es ist 1:1 genau das Gleiche. Werden wir aber später drüber reden.
Und wofür uns ja wirklich flamen solltet, wir haben den, glaube ich, besten Isekai dieses Season halt nicht mal in der Season-Preview hier, den Strongest Sage with the Weakest Crest. Der ist, glaube ich, der ist bei Crunchyroll, glaube ich, Platz 3 oder so, der meistgestreamten Serien. Also hinter
Demon Slayer. Du weißt, was bei Crunchyroll sonst immer auf Platz 2 oder 3 ist für meistgestreamten Serien. Das ist selten was Gutes.
Ja, wollte ich gerade sagen, das macht ihn nicht gut, nur weil den viele geschaut haben. Ja, also SO haben auch viele geschaut.
War nicht diese komische Smartphone-Serie auf Platz 1 in der Season?
Ich weiß es nicht. Die hat einen deutschen Dub bekommen und die ziehen natürlich dann immer sehr, sehr gut Leute. Ich habe aber tatsächlich auch den ersten Manga-Band gelesen und ich bin da natürlich nicht vorurteilsfrei reingegangen. Und ich dachte mir halt nach dem ersten Band, ja, okay, das ist, ich will keinen Selbstmord begehen, das ist was Neues. Das Gefühl kenne ich gar nicht nach dem Lesen einer Isekai-Light Novel oder Manga. Mhm. Shin, hast du schon gesagt, was du heute dabei hast?
Nee, ich hab nicht. Also, ich hab für Tsubomi Police in the Pot dabei, weil ich ja so mich immer sehr gerne mit Polizistinnen und Polizisten verprügel auf Demonstrationen.
Aber komm, du musst doch auch zugeben, dass du gerne Selfies mit ihnen schießt, oder nicht?
Ja, das stimmt.
Na schön.
Nachdem er sich verprügelt hat, blutbefleckt.
Da habe ich gleich eine lustige Geschichte von einem Kumpel von mir zum Thema Polizei. Wenn du dich mit Polizisten prügelst, machst du das aber im Ruhrgebiet, ne? Weil Police in the Pot.
Raus, raus. Okay, jetzt darf ich auch einen Debula-Witz machen. Debula, warum hast du bei Twitter noch sich nicht so ein komisches, hässliches Affenprofil mit
alle? Dabei hätte ich sogar Krypto.
Aber du hast kein NFT, also dass du nicht sonst speichere ich es ab mit Rechtsklick.
Kommt aber die NFT-Polizei bei dir vorbei, ja? Muss auch passen.
ja. Ich freue mich schon, dass, wenn der richtige Shin nächste Woche ein Sportanime mitbringt, weil also eigentlich gibt es dieses Jahr mehrere Sportsachen und der richtige Shin hat was Schönes mitgebracht.
Und der falsche Shin, der hier ganz oben links in der Videoversion sitzt, der hat auch einen falschen Sportanime mitgebracht. Huhu. Juhu. Wollen wir mal schnell ein improvisiertes zuletzt gesehen machen?
Ja, kein Problem, weil ich habe ja Anime gesehen. Du auch, habe ich gehört.
Ja, ja.
Soll ich anfangen einfach?
Ja, fang nur mal an.
Ich kann nämlich sagen, ich habe einen Film geguckt zu nur, weil ich den Titelsong des Films liebe. Der Titelsong war der zweitmeistgesungste Karaoke-Song in Japan 2018.
Was lustig ist, weil der Film ja 2014 oder so rauskam.
Genau, der Song ist richtig auf den Deck gegangen. Es ist Stand By Me, Doraemon. Das ist Doraemon, wenn ich für die Leute es nicht kenne, ist ja so ein kleines, katzenähnliches Wesen. In Japan sehr, 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 sehr beliebt. Bei Kindern gibt es schon seit, sag jetzt etwas Falsches, seit 60ern, glaube ich. Das? Und eigentlich gibt es sehr viele verschiedene Serien. Es gibt, glaube ich, jedes Jahr auch einen neuen Film dazu.
Genau.
Aber Stand By Me, Doraemon ist ein bisschen anders, Dimbola, oder? Weil Stand By Me, Doraemon ist von Shin-A Animation, oder?
Nee, Shirogumi.
Ah, okay.
Der Regisseur ist ja auch dieser Takeshi Yamazaki. Der zum Beispiel auch Lupin The First, The Third gemacht hat. Nee, andersrum. Ja. The Third, The First. den 3D-CGI-Lupin-Film. Und der hat ja auch jetzt irgendwie so ein Dragon Quest Your Story gemacht, was quasi die Geschichte von Dragon Quest V erzählt. Und so in Etepetete Anime-Gucker-Kreisen wird der halt so gehandelt als bester 3D-CGI-Anime ever. Also, das ist, also ich lese halt, wenn ich über ihn lese und über sein Studio, lese ich halt immer so permanent Sachen wie zum Beispiel Pixar Quality Japanese 3D Anime.
Okay. Einmal kann ich kurz sagen, ich habe gelogen, Doraemon 1970 das erste Mal, also nicht ganz 60er. Stand By Me Doraemon ist halt auch CG, 3D-Film, wie man sich jetzt vorstellen kann. Und was ein bisschen besonders ist, ist, dass sehr viele bekannte Doraemon-Geschichten in einen Film gepackt wurden. Also es sind, glaube ich, 5 oder 6 eigentlich bekannte Filme, Serien, Kurzgeschichten, die in einen Film gepackt wurden. Und man glaubt, dass das nicht funktioniert und man glaubt, dass es ein Kinderfilm ist und dass er deswegen problematisch ist. Aber jetzt abgesehen von den technischen Dingen, die gerade für 2014 ziemlich stark sind, ist das auch ein ganz netter Film. Also man verfolgt einen kleinen Jungen, der wirklich ein extremer Loser ist, aber der zeitgleich auch faul ist. Das heißt, es ist jemand, den man nicht mag. Also oft hat man ja diese Loser, wo man sagt, oh Gott, die tun mir so leid, warum werden die gemobbt? Aber der ist halt irgendwie blöd. Und bekommt dann so eine kleine Katze dazu. So Doraemon ist ja sehr, würde ich sagen, savage, würde ich es, glaube ich, nennen. Manchmal auch sehr ehrlich zu ihm und sagt, Mann, du bist doof, Mann, du bist scheiße, warum machst du das? Und versucht ihm so ein bisschen zu helfen. Und dadurch lernt der kleine Junge halt, dass es vielleicht ganz cool ist, auch auf einem Bein stehen zu können, vielleicht mal für sich selbst einzustehen und so weiter. Also es ist wirklich eine ganz nette Geschichte, gerade für kleinere, aber nicht nur für kleinere. Es ist halt so ein typischer Familienfilm. Und ich glaube, die meisten dieser Doraemon-Filme, ich habe als in Japan war auch einmal gesehen, die schaffen das irgendwo, diesen Twist zwischen auf der einen Seite für Kinder, auf der anderen Seite für Erwachsene zu schaffen. Weil, ja, das finde ich ganz cool. Es gibt auch einen zweiten Teil, den habe ich noch nicht gesehen, den will ich mir jetzt mal bald angucken. Aber ja, gibt's halt auf Netflix und wer Bock hat, sollte sich das, glaube ich, mal anschauen. Aber ich habe mir die japanische Version angeguckt, obwohl bei der englischen Johnny Young Bosch mitspricht und seit Power Rangers mag ich den sehr gerne.
Fucking Nerd.
Dankeschön.
Ist das Ding nicht ein totaler Tearjerker am Ende?
Ja. Ja, ja, ich würde schon sagen, ja. Also, ich hätte fast gesagt, ich bin gar nicht so der Typ, der weint, aber ich habe geweint, als bei Yonde Masio Azazel-san irgendwie dieser Kackeprinz presumably gestorben ist, aber am Ende doch nicht gestorben ist. Ja, naja, aber ja, ist schon ein ziemlicher Tearjerker und ich glaube, der Film funktioniert auch ein bisschen besser für Erwachsene als die meisten anderen Doraemon-Filme. Ich habe so ein, zwei Mal ein bisschen was gesehen. Und deswegen ist er auch so erfolgreich gewesen. Ich glaube, das war auch einer erfolgreichsten Film in Japan zu der Zeit. Der hat 180 Millionen Dollar eingespielt. Und ist der zweiterfolgreichste Film in Japan 2014 gewesen. Nach Frozen. Und Frozen ist halt Frozen.
Frozen ist Frozen. Und Chihayafuru ist Chihayafuru.
Ganz kurz, bevor du darüber anfängst, ich habe mir ein Album von der Band gekauft, nur wegen diesen beiden Chihayafuru Openings. Und das war echt schlecht, weil die nur auf Englisch singen, auch so schlecht im Englisch.
Ja, das ist Teil 1 quasi. Ich werde wahrscheinlich noch öfter davon berichten, des Dimbula-Marathons, der sich jetzt über einige Jahre ziehen wird. Dimbula schaut Anime, die Shin gut findet. Ohne Witz, ich hab Diamond No Ace, Sport-Baseball-Anime auf meiner Liste. Stop the Sound will ich auch noch gucken, aber weiß ich noch nicht, ob ich zukomme. Und Chihaya halt jetzt. Und Space Brothers, genau. Space Brothers will ich auch als nächstes gucken.
Und Zangatsu
No Line, hast du mir auch den habe ich auch angefangen tatsächlich, bin ich auch in Folge 3. Also das sind also schon so von den Top 20 Anime, die Shin mag, schon alle vertreten.
Ja, drei davon waren in Top 5.
wo ist Chihaya?
In Top 5. Platz 1 ist Zangatsu, Platz 1 ist Space Brothers, Platz 2 ist Zangatsu. Höchstwahrscheinlich.
Die Sache bei Chihaya ist, ich weiß noch, dass ich damals, als ich Ping Pong die Animation gucken wollte, weil da einfach mega viele coole Leute dran sind, die da irgendwie coole Animationssachen machen, gesagt habe so, hey, aber irgendwie fände ich es cool, wenn diese ganze Sportszene nicht dabei sind, die finde ich voll störend. Und das ist so ein bisschen auch mein Take zu Sportanime. Ich werde mit denen halt nicht so wirklich warm. Aber Chihaya macht das eigentlich recht clever. Chihaya macht im Prinzip nur Charakterepisoden. Zumindest bis dahin, wo ich es geguckt habe, Folge 13 irgendwie von 25 der ersten Staffel. Ist ein 2011er Madhouse-Anime, sollte man vielleicht nur dazu sagen, damit man es so ein bisschen einordnen kann. Und ich erinnere mich noch an die letzte Folge, die ich geguckt habe, die 13. Da ist diese Kanade, die ja quasi Kaluta, das ist ein japanisches Kartenspiel quasi, wo du so 100 Gedichte, also eine Auswahl davon vor dich legst. Und, nee, Quatsch, alle 100 sogar. Und dann werden halt random welche vorgelesen von diesen 100 Gedichten. Und du musst quasi, sobald du weißt, welches Gedicht vorgelesen wird, musst diese Karte so wegschlagen.
Darf ich ein bisschen nerden? Also, du hast einen Stapel mit 100, du ziehst random 50 daraus und legst nur 50 vor dich, soweit ich weiß, damit nicht immer die gleichen Spiele sind. Aber es werden trotzdem alle 100 vorgelesen und bei Dats, also was nirgendwo liegt und du dich da bewegst, dann kriegst du einen Minuspunkt. Sorry, ich habe mir ja die Regel mal angeguckt, ich habe mir auch Real Life Karota mal angeschaut.
What the fuck? Aber das, lustigerweise die Person, die ich, mit der ich das gucke, die meint halt auch zu mir, sie hat halt wirklich mal so Karota so halb beigebracht. Wegen dem Anime. So wie du, so Go quasi.
Nette Person, werde ich bald mal kennenlernen.
Süß. Auf jeden Fall Folge 13, diese Kanade, die spielt Karuta so ein bisschen, weil die so eine Wertschätzung für diese alten Gedichte hat und die Entstehungskontexte von denen und halt auch diese klassische Kleidung aus dieser Zeit. Mhm. Woher kommen diese Gedichte? 15. Jahrhundert oder so? Oder noch
Frag
früher?
Ich mich gar noch früher, glaube ich. Ich glaube auch nicht alle aus der gleichen Zeit, welches. Also ich glaube, das sind auch manche ganz alt, manche dann ein bisschen weniger alt, aber immer noch alt.
Und so ein bisschen werden quasi diese Sport-Anime-Szenen, sage ich quasi, auch an diese Charaktere geknüpft, weil diese Kanade hat dann quasi so diesen Einfall, dass sie, eigentlich ordnest du die Karten quasi nach Silbengruppen, also hier, was weiß ich, irgendwie Unique-Silben, einsilbig, mehrsilbig oder so. Und die ordnet das dann quasi nach Jahreszeiten und hat dann eine Frühlingsseite, eine Sommerseite und alle sagen hier halt so, ey, das macht halt niemand, aber da sie halt so eine, sag ich mal, unique Motivation hat, dieses Karuta zu spielen, macht das für sie als Charakter total Sinn. Und dadurch haben diese Sportszenen für mich halt irgendwie einen Mehrwert für die Geschichte. Und das fand ich so großartig.
Ich glaube, du hast aber noch keinen guten Sport-Anime gesehen. Die richtig, richtig guten, also wenn ich jetzt sowas wie Shogi, was Sangatsu auch als Sport sehe, machten halt genau das Gleiche. Also, oder Hikaru no Go, was weiß ich. Da geht's halt Charakterentwicklung als Sport, wie die guten Shonen-Anime Kämpfe nutzen, um die Charaktere weiterzubringen und nicht um einfach nur zu kämpfen. Ja, Chihaya Furu, ich würde sagen, großartiger Anime. Ich glaube, das ist eine der wenigen Serien, die ich auch kenne, sagen würde, ich kenne niemanden, der es geguckt hat, gesagt hat, boah, ist das langweilig oder boah, ist das schlecht. Weil irgendwie für mich gefühlt, für allem, was dabei ist, der Hauptcharakter ist irgendwie so ein süßes Mädchen, halt, wenn er sowas mag.
Ja, ein bisschen dumm halt, dümmlich. Ja, das ist ja auch für viele süß.
Ja, das stimmt. Wir haben eine der besten Synchronrollen von Mamoru Miyano, der Typ, der Light Yagami und der Rintaro Okabe gesprochen hat. Hat halt auch den Main-Charakter, oder einen der beiden Main-Charaktere, der von TFU gesprochen, Taichi. Und ich finde, das ist so nuanciert dargestellt. Und spätestens danach war es mein Lieblings-Synchronsprecher. Taichi ist auch, wenn man die späteren Staffeln guckt, einer der bestgeschriebenen Anime-Charaktere, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Aber das ist mein Hot-Take. Weil der aussieht wie ein Bichon. Sorry.
Bei mir ist er nämlich, genau, bislang eher so halt so. Also den plagen halt irgendwie so diese Dreiecksbeziehung, die er so führt mit Chihaya und dem Alata, der quasi der Sohn ist von dem besten Counter-Spieler Japans oder sowas.
Genau, der, ja, genau. Ja. Ja. Ja.
So viel erstmal dazu. Ich würde sagen, das reicht erstmal als Eindruck für alle, die jetzt immer noch Bock drauf haben. Schaut ihn euch halt an. Wo kann man den gucken? Auf Disc aus USA importiert.
Die ersten zwei Staffeln auf Disc in USA importiert, die dritte Staffel bei Crunchyroll. Ich weiß, es ist komisch, aber ist so. Habe ich übrigens als Hochzeitsgeschenk bekommen, dass die dritte Staffel Crunchyroll kommt. Fun Fact. Laut Twitter.
Ich glaube, also in den USA, die haben sich genau das gedacht. So, ey, diesen deutschen Dude, den schenken wir jetzt erstmal Chihaya Furu Staffel 3 auf Crunchyroll.
Hey, aber weißt du was? Ich fühle mich wirklich geehrt, dass der offizielle Crunchyroll-Account geschrieben hat für deine Hochzeit. Viele Grüße an René.
Und damit wissen wir, Shin ist nicht mehr zu haben.
Ja.
Was auch nicht mehr zu haben ist, sind gute Fightings schon. Die sind heute nämlich aus. Ich fange trotzdem mal an. Mein erster Anime ist gar nicht mein erstes, mein dritter dieses Season. ist auf jeden Fall Tribe 9. 12 Episoden, ist ein Sport-Anime. Eher so in Klammern. Ist adaptiert von nichts, ist nämlich ein Originalwerk. Studio Liden Films animiert ist. Originalkonzept, wie gesagt, von Kazutaka Kodaka. Das ist der Typ, der sich Danganronpa ausgedacht hat. Und Akudama Drive. Und den Simulcast gibt es bei Wakanim. Ich glaube, Funimation co-produziert den auch. Müssten sie. Gibt es nämlich auch einen Express-Simuldub?
Ja.
Irgendwann, wahrscheinlich, wenn der Podcast raus ist, ist die erste Folge schon als Simuldub oben. Und die Story ganz grob. Stellt euch Tokio vor und dann gab es auf einmal Banden. Und diese Banden haben quasi Stadtteile von Tokio als ihr Gebiet beansprucht und haben dann quasi so Kämpfe darum ausgefochten. So ein bisschen wie bei Tokyo Revengers, nur ohne Motorräder. dann hat irgendwann die Regierung gesagt, ey, das ufert uns aus, die sind viel zu gewalttätig, diese jungen Leute. Wir müssen denen irgendwas geben, wo die ihre Gewalt reinstecken können, damit die nicht die ganze Stadt zerstören. Also haben die denen Extreme Baseball gegeben. Und die einzige Regel, die bei Extreme Baseball anders ist als beim normalen Baseball, ist im Prinzip, beim normalen Baseball bist du ja out, wenn quasi der Ball irgendwie vorne wieder ankommt und gefangen wird und du noch nicht an irgendeiner Base stehst. Ist das soweit richtig?
Ja.
Ja.
Und hier bist du out, wenn einer vom gegnerischen Team den Ball in der Hand hat und dich damit und dich dann kaputt haut.
Mit dem Ball. Der Ball muss.
Also im ja, Grunde stimmt.
Ich glaube, im Grunde genommen ist die Regel immer noch, dass der Ball dich nur berühren muss. Aber die schlagen halt einfach mit dem Ball, weil es cooler ist.
Ja, und komischerweise hat Tokio noch nicht eingesehen, dass das viel gefährlicher für die Anwohner ist, als wenn die sich ganz normal auf die Fresse hauen. warum das gefährlicher ist, dazu kommen wir jetzt in der Diskussion, würde ich sagen.
Darf ich dazu? Ich habe zwei Sachen, über die ich reden möchte, die ein bisschen sehr sportnerdig ist, deswegen fange ich damit mal an. Also, das erste ist, also irgendwie basiert ja Tribe 9 auf diesen ganzen Baseball-Episoden von anderen Anime, ist so mein Gefühl. Ich meine, ihr kennt so Dolohedolo, Harui früher. BNA, die haben ja alle so krasse Baseball-Episoden. Da gab es viel Diskussion auch darüber auf Twitter, Reddit, whatever, weil die meistens sehr cool aussehen und sehr cool sind, sehr verrückt sind. Und irgendwie erinnert mich die Serie daran, wir haben jede Folge diese coole, verrückte Baseball-Episode. Das Problem ist ein bisschen, diese verrückten Baseball-Dinger funktionieren, weil es dazwischen eine Rahmenhandlung gibt. Und hier hat man halt immer nur diese verrückte Baseball Sache und da bin ich mir nicht sehr gut funktioniert. Das zweite ist, ich glaube, die wollten halt mit Extreme Boys das irgendwie cool machen. Besonders. Und ich habe ein riesiges Problem damit. Sportlich gesehen. Weil wir haben ja ein riesiges Spielfeld. Die ganze Stadt ist das Spielfeld. Denn entweder passiert es, dass die Figuren alle sehr, sehr weit auseinander sind. Das heißt halt, man hat gar nicht so richtig Konfrontation miteinander. So. Was es halt ein bisschen langweilig macht. Oder die machen das irgendwie so ein bisschen einfacher und merken das selbst, oh fuck, die Figuren sehen sich ja nicht so oft, wenn man durch die ganze Stadt rennt, dann machen wir jede Konfrontation einfach vor der Homebase und lassen sich da schlagen. Und dann ist so die Frage, warum es das Baseball-Kram überhaupt braucht.
To be honest, genau das ist so ein bisschen auch mein Problem. Diese Regeln sind halt einfach, die wirken nicht durchdacht genug oder sag genau. Ich mal, aufwendig genug, dass du da irgendwelche taktischen Tiefen reinbringen kannst.
Ja, zum Beispiel, wenn auch die anfangen zu spielen, du siehst keine Menschen dort.
Ja, gut, da wird ja aber, ich weiß nicht, ob das schon erklärt worden ist in Folge 1, also es gibt quasi dann einfach so einen Evakuierungsbefehl an die Bewohner, denen gesagt wird, ey, bleibt im Haus und sterbt ihr.
Okay.
Ja, aber Oleg hat in der Hinsicht schon recht, dass das alles sehr leer wirkt.
Ja, ja.
Also,
wie ist es, ein Mannequin sollte man sehen, also tut mir leid. Ich hab nicht mal eine Katze gesehen.
Ich meine, es ist ja, um es ein bisschen zu verteidigen, es muss ja nicht unbedingt jetzt realistisch sein im Sinne von, muss jetzt ein, keine Ahnung, in dem Anime zeigen sich auch nur ein paar Sekunden, wie sie wieder ein Haus hochjumpen und plötzlich haben sie einen Ball,
ja.
Nachdem er irgendwie 2 Kilometer gefühlt geflogen ist. Und es ist generell eh sehr versimpelt, das Game. Also das endet ja auch nach der ersten Base quasi jede Runde. Also es ist immer quasi ein 1-2 im Sinne von der eine, der halt den Ball schlägt und rennt, gegen halt den Typen, der den Ball fängt und dem, der an der Base steht, zuwirft.
Man kann auch durchlaufen, das sieht man, ich habe die zweite Folge und dritte Folge schon gesehen, du kannst auch komplett durchlaufen, wie beim normalen Baseball. Warum die das beim ersten, also ich verstehe halt nicht so richtig, warum du nicht weiterlaufen kannst, wenn du dem ersten sozusagen vorbeigelaufen bist und besiegt hast, warum läufst du nicht einfach weiter? Das verstehe ich nicht, aber egal.
Okay, gut,
es geht aber.
Ich kenn's ihn
ja. Ja, es geht.
Ich sag mal so, der Fakt, dass das Ding halt auch noch ein Gacha-Game bekommen soll,
ja.
Erklärt vielleicht so ein bisschen, warum, also wo auch der Fokus in diesem Anime liegt. Also, dieser Anime hat im Prinzip auch die üblichen Studio-Liden-Films-Problemchen. Das ist halt eine reine Standbild-Fiesta, auch in den Baseball-Matches. Ich weiß noch, am Anfang der Folge gibt es quasi, um die Charaktere so ein bisschen vorzustellen, da ist quasi so Haru, der ist so ein weinerlicher Junge, und dann kommt halt aus dem Meer der größte Thunfischfänger Tokios der Welt, keine Ahnung, und vermöbelt halt irgendwie diese Rowdies mit seiner Angel oder mit einem Thunfisch, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist halt, ein richtiges Standbild-Fiesta. Also man sieht halt immer nur so, wie bei Tokyo Revengers, so quasi so ein Schlag, der in die Fresse geht, ein Bild, nächstes Bild, kriegt der andere einen Schlag in die Fresse. Also da ist keine Dynamik drin. Und die Baseball-Matches machen das ein bisschen besser, weil die haben halt zumindest noch die coolen Danganronpa-Charakter-Designs und die haben quasi noch so originelle Baseball-Skill-Shots. Also weil, ich weiß nicht, im ersten Match ist zum Beispiel so ein Typ, der hat einfach quasi so eine Mega Man-Handkanone und schießt halt irgendwie mit 300 km/h.
Cool. Ja, die, ja, das
die war ja cool.
Und da sieht man dann die Elemente des Handygames irgendwie. Du hast Equipment für deine, keine Ahnung, ja, Baseball-Charaktere, okay, und so. Und du hast coole Skillshots oder sowas.
Ja, das darf ich kurz sagen, nachdem es dann Gerompern gab, da fand ich die Charakterdesigns auch noch cool, aber die sehen halt immer gleich aus. Also.
Ich finde halt auch, also, wofür genau stehen die Charaktere jetzt? Wir haben halt diesen weltbesten Angler, ohne Witz, das ist noch so mein Lieblingscharakter und das ist halt eigentlich kein Kompliment. Wir haben,
der ist eher wie Bakugo,
du Fisch magst.
Oder? So wie Bakugo von My Hero Academia, so ein bisschen wirkt der.
Ja, und dann haben wir halt der Hauptcharakter, wie heißt der, Shu oder so? Shun?
Also Haru ist der kleine weibliche Junge und Kamiya auf jeden Fall ist der.
Genau, seine Eigenschaft ist es ja, wenn er zu viel Kaffee getrunken hat, kotzen muss. Geil. Richtig gute Charaktere.
Und er wird von Akira Ishida gesprochen.
Aber er hat immerhin ganz am Anfang hat einen coolen Spruch gebracht. Und zwar fand ich das einfach schon genial, wie er es gesagt hat. Es ist erst was wert, wenn die Seele auf dem Spiel steht.
Oh, Oleg, du hast den Teil 1 schon mit Shakespeare Zitat hier angefangen.
Nein. Weil das war ein absolutes Yugi-Zitat.
Ja, das stimmt.
Das hat mich sofort daran erinnert. Das war das Erste, woran ich gedacht habe.
Ja.
Und nicht mit Shakespeare, also entspann dich.
Wo Jakua ja schon recht hat, also wir sollen die Serie nicht zu sehr kaputt reden, weil die macht ja Spaß. Und das Ding ist halt, es geht ja eher darum hier, dass die Serie Spaß macht. So, und um nichts anderes. Da geht es um ein paar coole Baseball-Szenen, um verrückte Charaktere, um höchstwahrscheinlich, denn, also ich habe ein bisschen was schon geguckt, immer coolere Bösewichte einzuführen. Und, ja.
Nee, aber sagen wir es so, der Thunfisch-Typ hatte, als er angefangen hatte halt zu spielen, wurde er halt eigentlich hauptsächlich in den Vordergrund halt gesetzt. Also, ich fand das nur halt lustig, dass wie immer so Techniken halt im Anime so verkauft werden, wenn er sich halt in seinem Elementarfeld, nennen wir es mal, einfach nur bewegt und entweder der Ball halt auf ihn zugeflogen kommt und dann dort so vier Fische so schwimmen und er sich vorstellt, als ob dieser Ball gerade ein Fisch ist und er gerade jetzt den Ho-Rung seines der Lebens. Der hat
so von unten so geschlagen.
Ja, aber der Schlag war so scheiße. Ja,
weil man ja quasi eine Angel genauso raus.
Ja, genau.
Und bei dem verstehe ich dann halt auch quasi, warum er ein guter Baseballspieler in diesem Extreme Baseball
ist. Ja, natürlich.
Ist. Auch wenn es natürlich dumm ist, aber der Anime soll, ja, das ist halt der Stil des Anime, so ein bisschen übertrieben, ja, dumm sein. Darf ich eine Theorie äußern?
Nein.
Let's go.
Ja, okay, dann red du.
Nein, mach doch ruhig.
Ich hatte schon nach Folge 1 gesagt, hey, in Folge 2 wird doch 100% irgendwie ein Antagonist oder ein Feindbild vorgestellt. Ist dann ja auch irgendwie passiert.
Ja.
Ich weiß nicht, irgendwie, auch wenn jetzt Kazutaka Kodaka die Geschichte selber nicht geschrieben hat, sondern halt nur die Idee dafür gegeben hat, irgendwie fehlen da noch die Twists. Also wenn du mal wirklich an Akudama Drive überlegst, die Geschichte von Akudama Drive ist ultra easy zu erklären. Es gibt halt quasi Osaka und die haben gegen Tokio einen Krieg geführt und verloren und sind jetzt so ein Vasallenstaat von Tokio. Mhm. Und selbst diese Geschichte hatte dann ja noch gegen Ende, ich will es jetzt nicht spoilern, halt Twists, die halt, auf die du nicht kommen kannst, die aber, wenn du sie dann halt siehst, so die total schlüssig erscheinen und so. Und du hast ja hier noch irgendwie diese schwebende Insel, wo irgendwie diese Antagonisten anscheinend irgendwie ihre Homebase oder so haben und niemand kennt die auch so ganz, so mit Namen und welchen Stadtteil kontrollieren die jetzt. Also ich glaube halt, dass es halt irgendeine Aussage so über die Menschheit, über Technologie, Gesellschaft muss da eigentlich noch kommen.
Ja, ich habe heute zu Tsubomi gesagt, heute Nachmittag, Folge 4, kann halt zeigen, ob die Serie gut wird oder eher so, naja, ist so mein Gefühl. Weil am Ende von Folge 3 ist was passiert, was die Serie so ein bisschen ändert, vielleicht. Wenn du die schon gesehen hast. Weg vom
Baseball? Folge 3 muss ich heute noch gucken.
Ja, nee, nicht weg vom Baseball. Aber trotzdem, es kann halt, also ich will halt nichts spoilern. So, deswegen ist es schwierig. Aber, es kann, aber da ist halt so ein großer Scheitelpunkt. So. Deswegen, hier gibt es auch nicht so die Haha-3-Episoden-Regel. Hier gibt es die 4-Episoden-Regel. Einen selbstreferenziellen Witz, wollte ich noch sagen, den Oleg sicherlich witzig fand. Und wir haben zwar, jedes Baseball-Team hat ja irgendwie 10 Figuren und die haben halt so 6 Hauptcharaktere und dachten sich, scheiße, wen zeichnen wir jetzt noch? Wir haben keinen Bock mehr Charaktere, machen wir 4 Länge, die genau gleich aussehen.
Ja. Boah, das war so, oh Gott. Da hat man sich das echt gleich gemacht.
Ich finde das lustig, weil das so ein bisschen so ein Aufhänger für die weiteren Anime, die wir noch haben heute sind. Also wir haben auch noch einen, der total die Probleme hat mit Statisten, schlecht gezeichneten Statistencharakteren. Wir haben auch noch einen, der Probleme hat, irgendwie seine Fighting-Show-Szene in den Griff zu bekommen. Heute ist wirklich alles dabei. Und wir haben auch noch einen, der auch nicht lustig ist. Ich weiß nicht, fandet ihr Tribe 9 lustig?
Ein bisschen.
Ich musste nicht einmal lachen. Ich fand, die Charaktere sind viel zu flach, auch wenn man denkt, ah, super unique eigentlich, dass der Typ halt irgendwie so ein Thunfischjäger, Fischer ist und der Beste und so weiter. Aber vom Charakter selbst ist er einfach nur dieser überenergische, ja, Rowdy-Typ, der halt nicht nachdenkt über seine Aktion und halt einfach nur am Rumspringen ist die ganze Zeit quasi.
Ja, gut, du vergisst die Katze. Die Katze ist ganz witzig.
Ja, gut, die Katze, ja gut. Ich habe ja auch ein bisschen, hab ich vielleicht geschmunzelt, als sie weggerollt ist, als der eine genau. Sie schweichen wollte. Mit
seinem Charakter, aber trotzdem, wenn man sagt, das Witzigste an der Serie ist eine Katze, die dick ist. Naja.
Ich erinnere mich nicht mal mehr an die.
Wie kannst du dich nicht an die Tiere erinnern? Naja.
Aber einfach.
Ja, mach genau, mal.
Ich will noch kurz einmal mein Fazit noch dran zu sagen. Ihr habt ja schon angesprochen, dass es eventuell ja noch weitergeht als nur dieses komische, also dieses Extreme Baseball und halt sonst halt nichts oder so. Kann natürlich passieren. Mich macht es ein bisschen stutzig, dass es halt nur 12 Folgen hat. Aber es gab ja noch andere Anime. Es ist zum Beispiel ein Anime, an dem ich mich erinnert habe, als ich den geschaut habe, ist zum Beispiel Ergir. Da wurde ja auch so dieses Gebietenreviere und so, muss man um die battlen mit ihrem Sport. Und da war es ja auch so, gut, Ergi ist auch deutlich länger, was auch den Manga anbetrifft. Und da ist es ja auch komplett, da geht's ja in eine komplett andere Richtung als der Manga, als der Anime. Und also eine komplett neue Welt als quasi. Und ob es hier so wird, ja, keine Ahnung, wie gesagt, hat halt nur 12 Folgen. Das ist ein bisschen schwierig, denke ich.
Ich finde, eine gute Idee wäre es jetzt, wenn wir zur Bewertung kommen.
Nein.
Ja, dann hör mal raus, was gibt's denn für eine Note? Fang du mal an. Ich glaube, du fängst selten an, wenn wir wissen.
Ich gebe nur 6 von 10. Ich weiß nicht, Folge 1 im Prinzip eigentlich keine Geschichte in der ersten Folge. Fühlt sich halt wie ein Sportanime an. Ich gehe davon aus, dass es nicht so bleibt, aber also ich sehe jetzt auch langzeitmäßig, also ich weiß nicht, sehe da nicht so viele Perspektiven in dem Anime. Jaku.
Ja.
Du hast mich herausgefordert.
Mach weiter. Ich sehe den leider nicht so positiv wie du. Ich fand die erste Folge für eine erste Folge nicht wirklich so gut. Deswegen gebe ich dem eine 4 von 10. War einfach zu wenig da, um mich halt da am Ball zu halten. Aha.
Wir waren uns schon für den Schluss auf. Neji, was sagst du?
Wie gesagt, ich fand Haro und also Langweiler und Thunfisch fand ich halt eigentlich ganz cool. Und ich muss sagen, der Anime hat mich auf jeden Fall allgemein unterhalten, hab sowas selten gesehen und hab dem jetzt eine ordinäre 7 von 10 gegeben.
Fand den Anime besser, als ich hier drüber geredet habe, glaube ich. Aber ich fand den halt guckbar. So, und das ist was, wo ich noch eine zweite Chance geben würde. Und deswegen habe ich 6 von 10 auch gegeben, wie in dem Bula. Irgendwie. Also ich fand es halt ganz okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das was ist, was wirklich lange zieht.
Nee, also ich bin auch froh, wenn die erste Staffel vorbei ist und da nichts weiter jemals wieder von kommt.
Und das sollte ja 5,75 sein? Warte.
Das ist korrekt, ja.
Ja, okay.
Ich überlege gerade. Meinst du, die kriegen wir heute noch mal überboten, die 5,75?
Ich würde sagen, ziemlich sicher, ja.
Klar.
Ah, ziemlich sicher nicht. ich hoffe auf jeden Fall, ja, weil das war nicht der beste Anime.
Oleg, versuch du es mal.
Ja, wir kommen zu meinem spontanen Topic, den ich heute gewählt habe. Ja, was denn? Können die Zuschauer das auch wissen?
War ich so überzeugend am Ende von Teil 2, wo ich meinte, ey, das ist vom Magi-Mangaka?
Das ist das Problem. Aber Dimbola meint den Anime Orient. Der kommt halt mit 12 Episoden um die Ecke. Das Genre-Tag ist Adventure, Action und Fantasy. Ist halt von einem Manga adaptiert und kommt vom Studio ACGT. Und den Simulcast hat sich Crunchyroll geholt. Und der Plot ist halt, ja, wir haben hier im alten Japan in der Sengoku-Ära. Habe ich wieder was verstanden?
Nee, ich sag gleich, warum ich Sengoku, also warum ich das zum Lachen bringe. Mach weiter.
Okay, ich dachte, ich habe schon wieder was Falsches gesagt.
Alles zu eng.
Okay. Wir sind im alten Japan in der Sengoku-Ära. Und diese Ära wurde halt von Dämonen halt überflutet und die Menschen wurden halt versklavt. Und natürlich, wenn die Menschheit versklavt wurde, gibt es natürlich Helden, die dort erscheinen. Die nennen sich, glaube ich, Buffy?
Bushi.
Bushi. Entschuldigung, Bushi.
Ist das japanische Wort für Krieger.
Und wir haben hier halt unsere zwei Hauptcharaktere, Musashi und Kojiro, die sich halt in der Kindheit halt treffen und halt unbedingt Bushi werden wollen, um halt die Menschheit halt von den Dämonen zu befreien. Und darum fängt die Geschichte auch damit an. Ja.
Jetzt sage ich, warum ich gelacht habe. Sengoku-Ära. Damit sind wir quasi im 15. Jahrhundert. Ich will das nur nochmal festhalten. Im 15. Jahrhundert gab es keine Motorräder. Auch nicht in Japan.
Doch.
Hätten wir das nicht vielleicht auch später schieben können? Es ist schon wieder Kritik wieder an meinem Anime.
Ich will Sorry. Auch, also, das ist jetzt auch nicht, ich habe den jetzt auch nicht so ultra schlecht bewertet hinterher. Aber es ist schon der schlechteste für mich heute. Kann aber auch ein bisschen subjektiv sein, weil ich mag halt einfach auch Fighting Show nicht. Soll ich direkt mal so ein Take zur Diskussion dann, reinhauen?
Dann ja. Hau rein.
Riesiges Problem von diesem Anime. Die Bösewichte haben keinen Charakter, haben keine Motive, haben keine Ziele, warum sie das tun. Es sind halt einfach nur Monster.
Sind Dämonen, wie immer. Nee,
und es sind nicht nur Monster, das ist das Beste an dem ganzen Anime. Das ist einfach so schlecht, dieses Design der Dämonen ist so schlecht, dass man nur lachen kann darüber. Das sind irgendwie Katzen, die einen Arsch als Gesicht haben.
Wobei ich sagen muss, das fand ich eigentlich sogar. Also das Design von den Monstern fand ich mit das Beste an dem Anime, weil
es halt so schlecht war, oder?
Nee, weil das Worldbuilding ist. Diese Katzenarschwesen, das sind ja Nekomata, das sind ja so zweischwänzige Katzen-Yokai.
Ja.
Und das gibt mir so ein bisschen Kontext, wie ich diese Welt zu verstehen habe. Fand ich gut. Aber es ist halt trotzdem einfach. Also
gut.
Stell dir gute Fighting-Shonen vor, da hast du halt immer einen Antagonisten, der halt irgendwie, was weiß ich, eine schlechte Kindheit hat oder der halt auf irgendwie einen Antrieb hat, warum er handelt. Die Götter hier handeln im Prinzip aus Hunger oder so.
Ja, naja. Oder weil die Katzen, wie die Katze, die bei mir gerade durchs Bild gelaufen ist, Hunger haben. Ich sag mal so, nee, tut mir leid. Also, ich finde, das Gute an dem Anime ist, dass man mit denen lachen kann. Jetzt nicht, weil er witzig ist, sondern wegen diesen komischen Katzenwesen. Tut mir leid, so, ich verstehe dein Argument, aber es ist total bescheuert, wie die aussehen. Den kommt da so ein komisches Motorrad mit rein. Dann sehen alle Figuren gleich aus und wieder so 15. Jahrhundert. Unser Hauptcharakter sieht halt aus so einem, wie aus den 2000ern. Also, weiß nicht, wer diese Charakterdesigns gemacht hat in diesem Anime.
Takahiro Kishida, der Charakterdesigner von Haikyuu.
Was? Aber nein.
Also beziehungsweise im Ursprung natürlich Shinobu Otaka, der Magi-Mangaka.
Ja, aber.
So, jetzt muss ich die Verteidigung wieder bieten, so wie immer. Mein Gott.
Ich habe auch noch ein paar Sachen auf Lager, also.
Ja, dein Plädoyer höre ich mir gleich an. Also.
Hoffentlich seid ihr besser als Saul Goodman.
Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie bei der Serie Suits, aber okay. Oder Suits, oder wie sich das nennt.
Suits.
Genau. Erstens, das Motorrad könnte auch selber ein Artefakt sein. Darüber wurde nichts gesagt und deswegen kam er damit reingeschossen. Erster Punkt. Darüber wisst ihr gar nichts und darüber könnt ihr nichts sagen.
Darf ich dazu
etwas sagen? Ja, im 15. Jahrhundert kam es ja nichts. Ja.
Darf ich dazu? Also, die einzige logische Erklärung dafür wäre, dass die Dämonen das in die Menschenwelt gebracht haben. Artefakt, sagst du ja schon.
Genau.
Ja, aber.
Weil das gibt's halt häufig.
Aber dann wären halt die Dämonen genauso dumm wie unsere Protagonisten. Weil warum bewaffnen die Leute, die sie versklaven?
Psst, psst. Vielleicht gab es einen Dämon, der sich mit dem Menschen angefreundet hat, der eine andere Meinung hatte.
Aus Hunger angefreundet
hat. Vielleicht, ja, aber scheiße, waren wir erst in. Also wir haben hier 12 Folgen, ja. Also da kann man halt gucken.
Mach ruhig weiter mit Punkt 2, so. Es war nur ein kleiner Zwischenspruch.
So. Einfach nur wenigstens mal etwas Positives auch dazu zu sagen, von meiner Seite aus. Ich fand halt die Zeichnungen, die waren von der Atmosphäre her auch schön gemacht. Also wo die halt, in der Stadt, wo die halt leben, wie halt die Leute sich begrüßen, wie halt die Händler halt zusammen kommuniziert haben und so weiter. Ich fand, das war schon wirklich atmosphärisch richtig schön. Also um das zu genießen, einfach nur zu gucken.
Ich sehe gerade, wie Schön richtig hart den Kopf schüttelt.
Ja, ist okay.
Schön, willst du dazu was sagen?
Eigentlich wollte ich Oleg erstmal ausreden lassen.
Genau, und ich finde halt einfach nur, da bin ich halt erst in den Genuss gekommen. Und zwar einfach nur, dass ich halt einfach nur sehe, wie Musashi und Kojiro halt als Kinder vorhaben, einfach nur was zu starten. Sowas gefällt mir halt. Das ist halt meine Art, also, dass mir solche Animes halt gefallen. Und wollen halt da durchstarten und später im Anime, als sie halt eigentlich zu Bergbauleuten nur ich glaube, Musashi war der mit dem, mit der Sense, oder?
Nee, Kojiro. Doch, hast recht. Nee,
Musashi.
Musashi war das ja. Doch, ne? Genau. Musashi halt erstmal zum Bergbau, man halt ausgebildet werden musste und schon auch da drin halt reingekommen ist, als er die offene Prüfung drin war und dann halt es festgestellt wurde, dass dort Dämonen sind, die jetzt die Menschen eigentlich nur versklaven und das war's.
Gebe ich dir den Punkt, sagte ich auch schon, Worldbuilding finde ich eigentlich ganz cool. Diese Indoktrination genau. In der Schule wird ja auch gezeigt, dass quasi die Schwertkämpfe eigentlich den Krieg ausgelöst haben, was halt Schwachsinn ist, die haben sich nur verteidigt. Und dass Bergbauer halt quasi so ein bisschen wie Priester verehrt werden.
Ja. Weil ich habe schon, da bin ich aber ein bisschen bei dir, Dimbola, als dieser Bergbau so, sagen wir es mal, von der Schule auch selber beworben wurde, also richtig so aktiv, ne, hat man schon selber als Zuschauer schon festgestellt, ja, da ist auf jeden Fall irgendwas los, ein Monster oder irgendwas wird erweckt. Und dann legen die dort los, ja. Und was hat sich herausgestellt gehabt, als die Aufnahmeprüfung halt dort war und alle sich freuen, da hochzugehen, sehen, dass dort seit über 20 Jahren andere Menschen halt arbeiten und von den anderen Katzenmonstern aufgefressen werden und sich wenigstens dann Musashi dagegen entgegensetzt. Und ich meine, es wurde auch schon gut gezeichnet. Also da wurde jetzt nichts wegretuschiert, was, wenn es blutiger wurde. Fand ich schon auch seinen Einsatz schon ganz cool und naja, das ist halt immer eine Geschmackssache, ne, wie es halt ist.
Dimbola hat mich ja gefragt, weil falls jemand von euch den Podcast der besten Anime des Jahres euch angehört hat, könnt ihr mitbekommen, dass ich mich selber immer zusammen mit Chris als den Shonen-Fan aus der Redaktion nenne.
Ohne Witz, ich werde besser.
Ja, du wirst besser. Es gibt mein riesiges Problem ist im Orient ist, abgesehen davon, dass ich finde, dass es halt, dass man sieht, dass ein Studio daran arbeitet, dass, ich zitiere mal, ich glaube, es war von Reddit, da habe ich sehr schön gesagt, wenn man ein Studio sieht, dass in den letzten 20 Jahren das Beste, was es gemacht hat, Freezing ist, dann kann man halt nicht so wirklich was erwarten.
Die Sache ist, ACGT sieht man auch in den Credits, die haben sehr viele Leute von JC-Staff mit drin, weil das eigentlich das Studio ist, was JC-Staff unterstützt, also an die quasi ja. JC-Staff immer outsourced. Die können, glaube ich, also ich denke mal, worauf du hinaus willst, wenn du sagst Best of Anime 2021, du willst darauf hinaus, dass es gibt keine auffälligen Kampfchoreografien und es gibt eigentlich keine so Skillshot-Fähigkeiten, sage ich mal.
Nee, ich will darauf aussehen, es gibt einfach in unserer Welt so viele gute Shonen-Anime. Wenn Orient 1980 rausgekommen wäre, hätte man vielleicht sagen können, das ist ja ganz nett, hat man ja alles noch nicht gesehen. Das Einzige, was einigermaßen cool ist, ist so dieser totalitäre Staat mit Dämonen beherrschende Gesellschaft. Das haben wir zwar bei Promised Neverland schon viel, viel besser gesehen, aber immerhin ist das mal sowas.
Motive und Ziele.
Ja, aber immerhin ist das was man mal gesehen hat. Aber weißt du, diese ganze wir haben zwei Hauptcharaktere. Das Ding gibt es in jedem zweiten Shonen, dass man diese zwei Hauptcharaktere, der eine ist so cool und so mysteriös und der andere ist so ein bisschen blöd. Das Problem ist dann nur, wenn die so geschrieben sind, dass der Coole sagt, nee, ich mag dich nicht mehr, du bist nicht mehr mein Freund, weil du einmal gesagt hast, bei einem Schulausbildung, bei dem ich überhaupt nicht dabei war, dass du Bergbauer werden willst. Deswegen bist du blöd.
Daran habe ich mich auch gestört. Das ist neben diesem Bösewichtepunkt mein zweiter K.O.-Punkt dieses Anime. Die Botschaft. Im Prinzip sagt dieser coole Dude ja, hey, du sollst zu deinen Träumen stehen. In einem totalitären Staat zu seinen Träumen stehen. Ist das Dümmste, was du tun kannst. Die Lehrerin sagt sofort hier diesen Priestern, ey, der hat gesagt, er will Bushi werden. Im nächsten Moment kommt halt irgendwer reingestürmt, führt ihn ab und er wird halt hingerichtet. In einem totalitären Staat suchst du dir einen Safe Space und schließt dich mit Leuten zusammen und schaust dann, wie du dir irgendwie Freiheiten erkämpfen kannst.
Ja gut, zu seiner Verteidigung, er hat das ja ihm ja nur so gesagt, weil er halt nicht wollte, dass er halt tatsächlich halt ein Bushi wird, sondern halt
genau, sein
ruhiges Leben weiterführt.
Ja. Und so weiter. Das ist aber trotzdem die richtige, das ist nicht die richtige Botschaft für totalitären Staat
und so. Ich kann euch genau sagen, warum auch die Szene euch auch nicht gefallen hat und warum der komplette Anime so komisch wirkte. Es ist ein ganz simpler Grund, den es ab Minute, seit der Flashback kam und ich den Flashback zu Ende geschaut habe, habe ich sofort gewusst, was für eine Art Anime das sein wird, wie die Folge vorangehen wird. Ja. Und ich wurde einfach bestätigt. Und zwar, der Anime ist einfach super hart überdramatisiert in jeder Szene. Allein diese Flashback-Szene, wo dann irgendwie 300 Mal gezeigt wird, wie sie da miteinander lachen und Best Friends sind seit, keine Ahnung, seit 1983. Oder, keine Ahnung, welchem Jahrhundert spielt hier. Läuft bei dir. Noch was. Und die sind, keine Ahnung, und die wollen die Besten werden. Es wird alles so überdramatisch rübergebracht und es hat nur noch gefehlt, dass er nach dem Flashback anfängt zu weinen, weil er es so cool fand, ja. Es hat noch gefehlt. Genauso diese Szene, als sie dann in diesen Raum kam mit diesen Dämonen, wo dann alle meinten, oh nein, oh, das sind ja Monster. Und er dann seinen coolen Auftritt hat, von wegen, oh, ich hab's immer gewusst. Es ist einfach so unnatürlich, ja, weil es wird halt versucht, Dramatik aufzubauen, was aber halt nicht geschafft wird, weil halt überdramatisiert wird und nur noch keine Spannung entstanden ist dadurch. Weil auch der komplette Anime ist von vorne bis hinten komplett durchschaubar. Also ich hab vom ersten Moment gewusst, dass die Dämonen da irgendwie nicht korrekt sind. Und auch die Tatsache, dass der Typ dann plötzlich, nachdem er ihn verjagt hat, also seinen Freund, und gemeint hat, hier, du bist nicht mal ein Kumpel, weil du Bergmann werden willst, gesagt hast. Es war vornherein klar, dass er dann plötzlich doch reinstürmt und ihn dann rettet. Also die ganze Szene mit von wegen, wo er da von dem Dämonen hinhergeschleudert wurde, war komplett unnötig. Er hat nichts geschafft und hat keine Dramatik aufgebaut, weil es dem Zuschauer von vornherein klar war, dass da nichts passieren wird. Also, es hat so von vorne bis hinten falsch durchgedacht.
To be honest, jedes dritte Tales-Off-Spiel hat halt genau dieselbe Geschichte. Irgendein Volk wird versklavt und Freiheitskämpfer, bla bla.
Jedes dritte, ich würde sagen, jedes 1,15.
Ja, aber man kann das ja trotzdem ja einigermaßen ja gut rüberbringen, indem man quasi halt, keine Ahnung, eine lebensbedrohliche Situation lebensbedrohlich darstellt und nicht, ja, okay, er wird jetzt hinhergeschleudert von irgendeinem Katzenvieh, was irgendwie, keine Ahnung, einfach halt da ist, weil es da ist. Übrigens auch eine Sache, die mir auch gefallen ist. Die Leute, es gab ja auch ein Flashback, wo so eine Familie mit ihrem Kind da sitzt und das Kind meinte, oh ja, ich möchte Bergbauer werden, wenn ich groß bin und den Dämonen helfen. Oder der Regierung helfen, was auch immer. Und dann die Eltern so, oh ja, cool, du wirst es schaffen. Es ist dann keiner in diesem Dorf aufgefallen, dass wenn ihre Kinder mit ihren 15 Jahren da wegkommen, nie wieder auftauchen. Nie wieder
zurückkommen, ja.
Ja, es ist dann nie aufgefallen, dass da irgendwas, vielleicht
ein Arbeiten bringen Geld, was
wissen ja, wir? Ja, man muss doch arbeiten, das so ist die. Also, das kann man vielleicht irgendwie erklären, so einen totalitären Staat. Man graduated und geht dann arbeiten und man lebt in, also, ja, ich verstehe. Also, normalerweise wirst du halt einen Aufstand geben.
Also ich habe exakt dort versucht, Jaku, die Logik auszuschalten, weil ansonsten wäre es zu lang geworden.
Ich mache jetzt auch einen Aufstand, wenn ihr mir nicht eure Bewertung gebt.
Nee.
Ja, okay, dann machen das Jaku und ich jetzt unter uns aus, dann wird diese Anime halt im Durchschnitt irgendwie eine 2 von 10 haben. Jaku, was gibst du ihm?
Ich gebe ihm eine 2 von 10. Das war eine Personenstruktur, die einfach von vorne bis hinten falsch war, in meiner Meinung. Das kann man nicht machen.
Ihr wisst, ich bin halt immer, ich fand den Soundtrack ganz okay und so. Ich habe ihm noch eine 5 von 10 gegeben. Also im Prinzip, der ist halt, wenn man schon mag und schon alle gesehen hat, es ist, und sein Hirn ausschaltet, ist der halt guckbar.
Nee, ist es nämlich nicht. Ich habe nämlich schon so viele Shows gesehen. Und ich gucke mir sogar Shaman King an, wo ich sage, das ist halt so ein mittelmäßiger Shonen. Und da habe ich Spaß dabei.
Der Neue, das, du meinst
den. Ja, der Neue. Auch der Alte habe ich auch geguckt. Habe so viele Shonen schon geguckt. Und das würde ich ja nicht mal anfassen. Ich meine, da gucke ich mir halt Magi an. Magi ist halt ganz gut von dem, was ich so gesehen habe. Also, ich gebe dem Anime Guck Jujutsu Kaisen von 10. Also, 3 von 10. Weil, also irgendwie, ich habe halt schon Schlechteres gesehen hier in der Season Preview. Und wenn es wenn es in 18 rausgekommen wäre, wäre es halt ganz okay. Deswegen gebe ich 3 von 10.
Oleg, deine Note fehlt noch.
Sorry, Oleg.
Alles gut, ich grade doch alle eure Noten wieder ab. Also, ist ja egal. Ihr kennt mich doch.
Da muss jetzt auch nicht was raus.
8 von 10.
Ja, ist aber richtig was rausgehauen. Damit sind wir bei 4,5 von 10.
Beziehungsweise, wenn du nur Jakus und meine Note nimmst, bei einer 3,5.
Ich habe mein Bestes
gegeben. Aber wir sind ja keine totalitären Herrscher, deswegen lassen wir eure Meinung natürlich zu.
Totalitären Bewerter, meint ihr?
Tut mir leid, Oleg, ich habe mich so gefreut, dass du kein Isekai mitgebracht hast diesmal.
Ja, alles gut.
Ist passiert.
Nächste Season.
Ja.
Oder, nächste Woche.
Nächste Woche.
Aber geht's weiter. Wer kein Isekai mitgebracht hat, aber zumindest was Ähnliches, zumindest so storymäßig, wie die Geschichte erzählt wird, wie fühlt sich das irgendwie ja so an, ist dann doch zumindest Yaku.
Ja, wie gesagt, anfangs schon angesprochen, habe ich ja mitgebracht, The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debt. Wird 12 Folgen haben, ist ein Comedy-Fantasy-Anime, ist eine Light-Novel-Adaption vom Studio Yokohama Animation und den Simulcast gibt's bei Makanim. Ja, wie soll ich das am besten beschreiben. Der Anime spielt in einem Königreich und unser Protagonist ist Prinz Wein. Er ist der Prinz des Königreichs und da sein Vater leider momentan, ich glaube, er war krank, hieß es, glaube ich, bin mir ganz sicher.
Hm. Ja, irgendwie
in der ersten Folge. Ja. Er war auf jeden Fall halt nicht regierungsfähig und deswegen musste er übernehmen und er tut halt jetzt alle Regierungssachen machen und allen Befehle erteilen, was zu tun ist. Sein Plan ist jedoch aber, das nicht weiter fortzuführen, weil er findet es sehr ermüdend und ist halt gelangweilt davon und mag es nicht zu regieren. Sein Plan ist, alles zu verkaufen und halt einfach ein gechilltes Leben zu haben, ja, und einfach in Ruhe, beziehungsweise in den Ruhestand zu gehen. Leider, also das und dann kommt natürlich auch dieser Comedy-Aspekt ins Spiel, funktioniert es halt nicht so, wie er möchte, sondern alle seine Taten, die er durchführt, enden leider in einem Erfolg und er schafft alles, was er eigentlich nicht schaffen will. Und ja, das ist quasi die Prämisse des ganzen Animes und ja, auch der ersten Folge.
Sollen wir direkt mal die Fronten klären? Ich sagte ja schon, eingangs ist der beste für mich heute aus diesen Vieren.
Was?
Oleg, bist du.
Hast du was getrunken? Meinst du es wirklich ernst?
Er hat Wein getrunken.
Er ist gefahren. Ich überlege gerade.
Du Stripe 9, 6 von 10 gegeben und du findest den. Okay.
Also, nee, ich würde mich darauf festlegen, doch.
Also, ich würde sagen, ich wurde auch positiv von dem Anime überrascht.
Damit bist du bei einer 4 von 10 oder so. Egal.
Du bist so gut.
Jaku, bei welcher Front bist du? Bist du die pro diesen Anime-Front oder contra?
Er hat mich ein bisschen enttäuscht, aber auch nur, weil eventuell ich das sowas schon halt auch ja, schon öfters gesehen habe. Jetzt nicht in dem Setting vielleicht, aber diese Comedy, diesen Gag-Faktor von wegen, ich versuche etwas zu machen und ich versuche zu scheitern, aber es funktioniert plötzlich. Ja, das ist halt der einzige Gag quasi in dem Anime, der halt tausendmal wiederholt wird. Und ja, also nach dem siebten Mal ist es halt nicht mehr so witzig wie beim ersten Mal, ja.
Also höre ich daraus, du bist auch eher pro. So, und Oleg, bist du pro oder contra diesen Anime? Pro. Okay, dann haben wir also jetzt drei, die gegen Shin diskutieren.
Nee, wenn, dann bin ich ja anti, weil, also
ja, contra. Ja, ich glaube, Jaku ist eher bei mir als bei euch. Also,
ja, enttäuscht von dem Anime in dem Sinne, was ich da gedacht habe, was passiert. Ich dachte am Anfang, das sind so coole strategische Sachen und so weiter. Und also ich habe auch mir halt nur den Titel angeschaut, das reicht ja bei Light Novels, um zu wissen, worum es da geht.
Deswegen sind die so lang.
Ja, das ist
ja, so. Okay. Ja, dafür ist ganz nett. Ich habe bei dem Titel übrigens gedacht, das war ein ganz schlimmer Isekai Fantasy Anime.
Ich hab's gehofft.
Und es ist halt. Also, es ist ein Fantasy Anime gewesen. Aber die erste Szene, wie fängt das an? Wir haben unseren Hauptcharakter, der träumt irgendwie mit seiner kleinen Mädchen-Sekretärin nackt ja. zu baden und träumt von den großen Brüsten. Wenn ein Anime so anfängt, hat er Dembula direkt bekommen.
Die Szene habe ich gar nicht gesehen.
Das war der Anfang des Anime.
Ich hab auch nicht gesehen. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Was? War nicht die erste Szene, wo sie in dem Raum waren und dann die Typen da auftauchen, ja. seine Beratern?
Dann kann ich ja aus unserer Episode Einsicht. ich finde, an diesen Szenen sieht man, so in diesem Schloss und so, beziehungsweise später in dem Feldlager und so weiter, worauf der Fokus ist. Der Fokus animatorisch ist auf diesen 3D-Kamerafahrten um dieses Büro herum und um diese Feldlager. Der Fokus ist nicht auf diesen Schlachten animatorisch. Das sind halt ultra viele Statisten, die halt alle kacke aussehen. Aber hey, ich kenne auch ein Videospiel, wo die Statisten alle kacke aussehen, und das ist Total War. Also es ist irgendwie so eine Mischung aus Total War und schlimme Anime-Tropes in einem Raum. Und was macht man, wenn man ganz viele schlimme Anime-Tropes in einem Raum hat? Man gibt den Synchronsprecher und sagt den, versucht's einfach irgendwie mit ganz exzentrischem Gespräch irgendwie zu retten.
Dembula versteht es, wenn ich sage, vielleicht, dass der Anime das Kakegurui-Problem hat für mich.
Ich glaube, sehr, sehr viele Leute verstehen das, weil du schon sehr, sehr häufig gesagt hast.
Ja, weil das kann man einfach, weil das war der erste Anime, der bei dem ist so aufgefallen. Du hast es, also du hast hier jemanden, ich weiß, das ist irgendwie der Gag, der macht halt Sachen falsch und am Ende sind die gut. Trotzdem verliert er mich genau aus diesem Grund. Weil er macht, also irgendwie, wenn es eine Strategie, es soll Strategie-Anime sein und der macht irgendwelche Sachen und es wirkt irgendwie zwischendurch, dass er auch ganz clever ist. Sie sagen ja auch, dass er super schlau ist und so weiter. Und schafft es ja, den Kampf zu gewinnen. Und den Kampf wollte er gewinnen, um zu verlieren.
Ich weiß gar nicht, die Zahlen, glaube ich, wurden nicht genannt, ne?
Ich glaube, es waren 6.000 Gegner und 5.000 von der eigenen Fraktion.
Genau, genau.
7.000, 6.000, glaube ich.
Hä? Ich habe einfach nicht die erste Folge geguckt, oder was?
Ich weiß es nicht, was du geschaut hast.
Was, bei mir waren 20.000. Ich gucke mir das mal gleich neben. Ich hab aber die Serie geguckt. Ich bin mir ganz sicher, dass ich die Serie geguckt habe.
Okay, Schinder, bist du leider raus.
Aber trotzdem interessant, okay?
Nee, ich habe schon die richtige. Ich glaube, ich habe echt einfach Episode 2 geguckt von dem Anime. Aus irgendeinem Grund. Ich habe gerade mal kurz reingeschaut.
Auf die Gefahr, dass Shin mich jetzt hassen wird. Was ich ganz cool fand an diesem Anime, die Synchronsprecher haben mich überwiegend genervt. Weil die halt einfach so zwanghaft irgendwie lustig sein wollen. Ich mag aber die Chemie zwischen diesem Wein und dieser Ninim.
Nein!
Ich sag ja auf die Gefahr, dass Shin mich hassen wird. Nein. Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie recht glaubbar, dass die sich.
Pädophil! So ein bisschen, das ist pädophil!
Ich finde das irgendwie, ich glaube, er ist auch minderjährig. Ich finde das irgendwie recht glaubbar, dass, das auf jeden Fall, dass die quasi diese Last so ein bisschen tragen. Also quasi, die haben ja beide irgendwie so eine kindische Seite, die sie nur einander irgendwie zeigen. Und irgendwie ist das, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine tiefe Verbundenheit. Also ich werde diesen Anime nicht weiterschauen, auf jeden
Fall. Warte, hast du auch eine falsche Folge geschaut, Dimmler?
Aber, also ich weiß nicht. Ich würde mich freuen auf die Folge, wo man quasi erfährt, also weil sie ist ja auch irgendwie von so einer unterdrückten Rasse oder in anderen Ländern unterdrückten Rasse oder so. Ja. Ich würde mich schon freuen auf die Folge, wo man so ein bisschen erfährt, wie diese Verbundenheit zwischen den beiden irgendwie zustande gekommen ist.
Ja, weil die beiden unterscheiden sich ja mega.
Ja, ja, aber also ich habe wirklich die falsche Folge geguckt, aber das Witzige ist, die zweite Folge funktioniert ja ähnlich wie die erste. Und die ist auch eine episodische. Also, sicher? Ja, ganz sicher. Ich habe sie geguckt, ich habe auch nochmal nachgeschaut gerade. Es ist einfach nur, dass du halt nicht 5.000 gegen 7.000 kämpfst, sondern 5.000 gegen 20.000. So. Und das Problem für mich in der zweiten Episode war, dass die Gegner wirklich richtig blöd sind. Und das regt, also das ist eine der Sachen, die mich aufregen, weil es macht ja mehr Spaß, wenn man so strategiemäßig
was hat. Sag bitte nicht, dass Wein schlauer war als die.
Viel schlauer.
Ach du Scheiße.
Okay, den habe ich euch halt gespoilert, wenn rausgekommen ist, dass Vine halt der schlauste Mensch irgendwie der ganzen Welt ist.
Ich wollte gerade sagen, also Vine ist halt auch generell ein recht cleverer Typ. Also der hat natürlich auch unfassbar viel Glück und das ist auch irgendwie lustig, wie viel Glück er hat. Aber er ist halt auch einfach clever.
Naja, sein Glück, also seine Cleverness kommt aber daher, dass die anderen dumm sind. Zum Beispiel die Szene, ja, wo er vorschlägt, wir sollen die Goldmine einnehmen. Dann ist halt sein Gedankengang, weil er ja so schlau ist, okay, das kann ja eigentlich nicht funktionieren, weil meine Berater müssten jetzt auf den Schluss kommen, dass wir nach einem Krieg, den wir gerade gemacht haben, erstmal eine Pause brauchen und am besten lieber mal einen Rückzug machen
das
sollen.
Das ist auch total dummes, quasi von Low Ground, High Ground anzugreifen.
Ja, aber man muss das so sagen, es war auch in meinen Augen der beste Gag der Szene, der Folge, als dann quasi ein Hardcut kommt und wir plötzlich halt in diesem Turm sind und dann einfach nur sagen, wir haben es eingenommen. Ja, wir haben es eingenommen.
Okay, der Spoiler ist übrigens, Folge 2, verteidigen sie die Mine. Das ist so.
Ja, du hast Folge 2 geguckt.
Ja, es ist ja egal. Es ist ja genau das Gleiche. Also ja, sagt, ja. Der Anime funktioniert ja immer gleich. Und abgesehen, das ist dem Bruder, das. So, was du da als. Nee, hör auf.
Ich sehe halt so ein bisschen diese ganzen Total War Game-Elemente. Also zum Beispiel, als dann ja diesen Anführer der ersten Folge quasi in so eine enge Steinschlucht, ne, gelockt haben, dann stand natürlich oben Highground, stand halt Bogenschützen, haben den halt tot bekommen, so diesen Anführer. Ist natürlich die Moral der gegnerischen Soldaten halt gesunken und man konnte die halt ganz einfach quasi in die Flucht schlagen und so. Wie in Total War.
Ja. Ja, aber tut mir leid. Also, nee. Also, mein Ding, aus der Seite, wo ich sagen wollte, ist, es fehlt mir der Payoff am Ende, so, weil der Vine hat nämlich einen Fehler gemacht am Ende der zweiten Folge. Was, also, es wurde halt gesagt, er macht kaum Fehler, aber er hat wirklich einen Fehler gemacht. Und es hat mich einfach genervt, dass die Fehler, er sagt ja, er hat Glück, das ist der Witz, aber es nervt mich einfach. Er macht was falsch in einem Strategie-Anime und er gewinnt trotzdem. So, das regt mich richtig auf.
Ja, das ist eine Serie, ja.
Das
ist ja auch ein bisschen damit verbunden, ich verstehe das, also kulturell verstehe ich das überhaupt nicht, was die Japaner mit ihrem Imperialismus haben und ihren komischen Machtfantasien, irgendwelche Länder zu erobern und so.
Ja, das verstehe ich.
Mir fallen aus dem Schlagfall mit 20 Anime ein.
Ja. Und auch der, es gab doch hier, wie hieß denn das? Es gab doch genau die gleiche Geschichte.
Our Realist Hero, ja, Rebuild a Kingdom. Kriegt doch jetzt Staffel 2 in dieser Season.
Ja. Ja.
Ja.
Ich habe gehört, das soll ein bisschen besser sein. Weiß nicht, ob es stimmt.
War auf jeden Fall auch bei Crunchyroll sehr, sehr beliebt. Lief der bei Crunchyroll? Ich glaube schon.
Alle, jeder, dieser Dreck ist. Es tut mir leid, ich bin heute jetzt ein bisschen gemein.
Nur weil du Folge 2 geschaut hast?
Dann trink doch mal ein Wein.
nicht deswegen. Und also das Schöne ist halt, ich merke jetzt in der Diskussion immer mehr, dass Folge 2 einfach sehr ähnlich ist wie Folge 1. Nur, dass es halt diese pädophilen Szene noch gab. Mhm. Die ihr glücklicherweise nicht gesehen habt.
Jaku, Oleg, habt ihr noch einen neuen Punkt?
Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte, so.
Echt? Das war's?
Also, was ich mir halt in der ersten Folge, also wo er diesen, naja, diesen Krieg, den er halt eigentlich nur so minderwertig halten wollte, habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt. Ich habe mir wirklich gedacht gehabt, dass da wirklich, wie der Titel das schon sagt auch, ne, dass er ein Genius halt ist, dass dort irgendwie so verschiedene Schachzüge halt gemacht werden, dass man, keine Ahnung, die 4000 Männer aufgreift und dann, keine Ahnung, 200 hinter einem Berg versteckt halt.
Ja, im Prinzip ist es wirklich so, wir haben zwei Armeen und lassen die einfach gegeneinander laufen und
ja, gucken mal, was passiert. Nee, aber ich habe wirklich gedacht gehabt, das wird halt so passieren, aber wo ich halt so ein bisschen so ein Murren wie eine Katze bekommen habe, als, ja, hey, da ist der General, oh, da ist der Wein. Ja komm, folgen wir ihm mal.
Durch eine enge Schlucht.
Genau, folgen wir ihm in eine Schlucht. Oh, da tauchen gerade wieder neue Leute auf. Oh, das sind ja die Gegner. Er kriegt einen Pfeil ab.
Ich hab auch wirklich irgendwie fest mit einem Steinschlag oder so gerechnet. Also es ist
Ehrlich gesagt, ich auch. Ja. Ich hab gedacht, da kommt jetzt schön durchgewichtet so ein schöner rollender Stein heruntergerollt und dann war es das für ihn oder wird abgesperrt oder wird irgendwie noch gequält oder irgendetwas, ne?
Ich könnte auch hier jetzt wieder sagen, hier diese tiefe Verbundenheit zwischen Ninim und Vain, so wie sie ohne Worte sich verstehen. Aber ich will aber die Geduld von Shinny dran.
Was für ohne Worte?
Debula ist ein Lollikon.
So, und was ich noch denke ist, in den nächsten Episoden wird es noch so sein, dass auf jeden Fall er noch vieles, vieles zufällig auswählen wird, die für uns als Gag mit, so wie Jakob schon gesagt hat, mit Hardcards verkauft werden, wo wir halt lachen werden und andere Sachen. Ich denke, da wird uns da auf jeden Fall etwas unterhalten.
Ich habe nicht verstanden, dass es ein Comedy-Anime ist in Episode 2.
Das Shit Comedy.
Was? Genre. Ich habe es einfach nicht verstanden. Das ist also, das war nicht witzig. Egal.
Vielleicht hat mich diese Schlacht auch einfach so ein bisschen an Akatsuki no Yona, hier Yona Prinzessin der Sonnendämmerung?
Nee. Ja, rot, einfach rot, irgendwas mit rot.
Tja, wisst ihr, nicht meine. Da war nämlich auch so eine Schlacht, wo halt auch quasi die Taktik des Gegners war, über die Flanken durchzubrechen, um dann quasi von hinten dann durchs Zentrum aufzuräumen und so weiter.
Weißt du, wo es auch Schlachten gibt? Und was gut ist? Herr der Ringe.
Nach diesem Podcast werde ich weiter über das Anime reden will.
Sehr gut.
Deswegen kommen wir zu der Bewertung. Ich möchte als erstes, glaube ich, mal Shins Bewertung hören.
Ich habe ja vorher, ich muss jetzt dagegen reden, weil ich das so toll fand. Ich war ja positiv von der Serie überrascht. Ich dachte halt, dass es wirklich richtig, richtig, richtig schlechter
ist. Ja, ich auch. Ich habe auch mit so einer 4 von 10 gerechnet.
Ich fand es so ein bisschen witzig, dass er faul war und es gab so ein, zwei Szenen, wo ich sagte, okay, das kann man sich angucken, es tut mir nicht weh. Deswegen habe ich halt immer noch eine gute 4 von 10 gegeben.
Ob sowas überhaupt existiert? Im Isekai-Genre vielleicht. Jaku.
Ja, da bin ich bei ihm. Ich habe ihm auch eine 4 von 10 gegeben.
Ja, nice.
Ein bisschen schlechter als im Durchschnitt. Und ja.
Oleg.
Ich denke, da wird jetzt in den nächsten Folgen etwas mehr Potenzial zeigen. Deswegen bekommt er von mir eine 7 von 10.
Verkraftbar, ich gebe ihm eine 6 von 10.
Puh, ich habe Angst gehabt, dem Bula von einer Bewertung, dass irgendwie 8 oder sowas kommt.
Das kann
5,25.
Und damit haben wir nur noch einen Anime, der die Chance hat, Tribe 9 zu überbieten.
5,25, ne?
War genau. Tribe 9. Nee, ja. 5,75 war Tribe 9.
Ah, Entschuldigung. Ja.
Shin, bist du jetzt noch in deiner Kalkulation drin? Rechnest du damit, dass Police in the Pot besser bewertet wird?
Ich glaube nicht. Aber der ist auf jeden Fall besser als Tribe 9.
Ganz objektiv, verstehe.
Obwohl ich ja den Anime gar nicht unbedingt gucken wollte. Also, da bin ich ja ehrlich, ich bin ja für Tsubomi eingesprungen.
Ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil ich habe so ein bisschen mit Rave Listen to Me 2 gerechnet. Auch von Madhouse, letztes Jahr oder irgendwie so. Aber ja, stell den uns erstmal vor.
Ich darf weiter. Ja, genau. Also, ich habe nicht mehr gesagt, Police in a Pot, eine Serie über Polizei. Ich weiß gar nicht, ob es sowas schon mal richtig wirklich gab.
Im Ruhrgebiet.
Auf, natürlich.
12 Episoden ist auch eine Madhouse-Serie. Und die Serie verfolgt Kawai, das ist so eine junge Polizistin, die eigentlich gar keinen Bock mehr hat auf die Arbeit, weil als Polizistin, nicht nur in Deutschland, sondern in Japan, wird man gehasst, wird fertig gemacht. Gerade weil die Arbeit ja nicht richtig an Polizei, sondern so bei sowas wie Ordnungsamt, würde ich sagen, bei uns. So verteilt Strafzettel und macht solche Sachen. Und sie will eigentlich kündigen, trifft dann aber die Leiterin der neuen Polizeistation, ich habe den Namen wieder vergessen.
Fuji. Wie der Berg.
Genau, trifft die Leiterin Fuji und die ändert relativ viel in der Denkweise von der Kawai über die Polizeiarbeit. Weil die Kawai merkt, okay, es gibt bestimmte Dinge, die vielleicht nicht so schön sind, aber irgendwie scheint die Polizeiarbeit ihr doch zu liegen. Genau. Und ich glaube, wir verfolgen jetzt einfach Kawai, wie sie nach und nach merkt, okay, was ist in der Polizei, schrecklich Ordnungsamtarbeit ganz cool, was ist da nicht so schön. Wir werden irgendwelche Dinge erleben. Es ist ein Slice-of-Life-Ding, würde ich sagen. Ja.
Aber war schon cool, dass man erfahren hatte, dass ich glaube, Fuji war das jetzt, ne?
Ja.
Dass sie halt von der Kripo kommt und einfach mal die Polizeistation mal ein bisschen umrempelt halt. Wo sie schon direkt ganz am Anfang Kawaii halt so mal überzeugt hatte, wie man halt so ein, ja, nicht Schwerverbrecher,
einfach Dieb, keine Ahnung.
Ja, genau, also das, ich glaube, das müssen wir mal im ganz schnell im größeren Kontext erzählen. Ja. Die waren quasi auf Streife und haben da quasi zwei Leute auf dem Fahrrad gesehen. Ist verboten in Japan, zu zweit auf dem Fahrrad zu fahren. Und dann lief da halt ein Mann rum, der irgendwie auf dem Boden lag, weil irgendwie das Fahrrad den gerampelt hat und so. Und die Fuji hat halt ganz kurz an seinen Rucksack gepackt, hat dann bemerkt, ha, da ist ein Brecheisen drin und geschlussfolgert, hey, das muss der Typ sein, der irgendwie 20 Einbrüche hier in der Gegend gemacht hat. Dann nehmen die den mit aufs Revier und dann hat sie einen cleveren Einfall, schmeichelt diesem Verbrecher so ein bisschen und sagt so, ey, bild du doch mal diesen Neuling hier aus, weil du hast viel mehr Ermittlungserfahrung als sie, weil du halt einfach schon 20 Mal irgendwo auf irgendeiner Polizeistation saß. Und er macht das halt auch noch.
Darf ich dazu was sagen und warum Gerne. Ich glaube, dass vieles dazu funktioniert? Gemacht wurde dieser Manga, also es basiert ja auf dem Manga, und der Mangaka hat selber 10 Jahre bei der Polizei gearbeitet, hat sich gesagt, diese ganzen Polizeisachen, die im japanischen Fernsehen sind und nur Action und was weiß ich.
Nur Kripo und so, ja.
Genau, Kripo zeigt das einfach nicht so genau, wie wirklich die Polizeiarbeit ist. Und man weiß nicht so wirklich.
Das ist, glaube ich, auch ultra wichtig für diesen Anime. Man muss grobe Berührungspunkte schon mal mit dem japanischen Polizeisystem haben, damit man so irgendwie so ein bisschen das Mindset versteht. Weil in jedem anderen Land, du sagst der Polizei Hurensohn und dann ist halt irgendwie in einer Ausnüchterungszelle oder sowas. Japan hat eine recht niedrige Arbeitslosigkeit. Das liegt halt zum Teil auch daran, dass man Leute nimmt und sie als diese Provinzpolizist irgendwie einsetzt. Deswegen beleidigen die auch, also auch Leute aus dem Volk, die irgendwie als Steuerschlucker, auch in diesem Anime, diese Provinzpolizisten haben ganz, ganz wenige Befugnisse und die machen im Prinzip niedere Arbeiten. So ein bisschen, Shin meinte gerade Ordnungsamt, wie zum Beispiel auch, wenn du in der Stadt bist, dann hast du manchmal irgendwie an einer Straßenkreuzung so ein kleines Mini-Polizeirevier und du kannst einfach reingehen und nach dem Weg fragen. Also sowas ja. Zum Beispiel mit niedere Arbeiten.
Genau, weil, also so ganz bisschen wird es auch erklärt, also nicht so ganz, also man merkt, auf jeden Fall als Deutscher würde man denken, hey, das ist Ordnungsamt, weil du hast in der ersten Episode, als sie diesen Dieb da interviewen, oh Gott, was ist interviewen das richtige deutsche Wort? Ausfragen.
Interrogaten.
Ja, interrogate, genau. Ich habe auch nur das englische Wort.
Auch so ein gutes deutsches Wort, ja.
Und da wird darüber geredet, dass es irgendwie die Kriminalpolizei gibt und die sind irgendwie die Bösen und die Gemeinen und ja, so
die, als die Gegenpol. Die machen sich immer quasi, halten sich für was Besseres, genau.
Ja, genau. Und das finde ich, ist da schon ganz nett dargestellt. Und ich wollte nur sagen, eigentlich wollte ich den Anime nicht gucken, weil ich dachte, das wird ein ganz einfacher, dummer Gag-Anime. Hm. Aber das ist es halt nicht.
Nö, ist es auch nicht. Also mich hat eines überzeugt gehabt, das fand ich halt eigentlich so einer der besten Gags von der ersten Folge. Also ich habe jetzt auch nur die geschaut. Und zwar, als sie halt, als Kawaii und Fuji die Aufgabe bekommen hatten, dass die am nächsten Tag einmal, ich glaube, in eine Grundschule halt gehen mussten, ja, um einmal aufzuklären, wie halt Polizisten halt arbeiten. Aber dann kam halt der beste Gag, den ich halt ganz geil fand.
Beste Gag der Folge.
Ja, wo die Kinder dann angelaufen kommen und sagen, hey, ich möchte auch Polizist werden. Und Fuji sich halt dann so herunterbeugt, das Kind genauso anfasst, wie halt, also
wie auf diesen typischen Polizeiwerbeflyern, so hier kommt zur Polizei.
Genau,
und so.
dass sie die Polizeitussi ist.
und genau, da hat sie es selber gemerkt und ist abgehauen. Das war wirklich ganz witzig und das war auch ganz clever gemacht, weil sie das halt vorher eingeführt haben. So, hey,
ja, aber allein auch von der Mimik her und auch von der Gestik. So, wo kann ich denn eure Polizeistation finden? hier mein Kind da vorne. Das
war so cool. Man muss auch sagen, also zu diesem Thema Gags und so, die Animationen haben auch irgendwie sehr Fokus auf so Lippenbewegungen und so zitternde Gesichtspartien und so weiter. Das sieht man, glaube ich, recht selten, weil ein Mund ist in der Regel einfach nur so halt eine Linie und hier ist es halt wirklich so,
ja,
so ein bisschen hervorgehobener Mund, damit man so ein bisschen so Schmollbewegungen und Gesten und sowas machen kann.
Wir haben noch gar nicht darüber geredet. Ich habe gesagt, das ist nicht nur ein Gag-Anime und das, finde ich, macht den so ein bisschen cooler, als ich gedacht habe. Also, es ist nicht Wave, Listen to Me. Okay, der Bullen. Wave, ja. Listen to Me war aber auch ein grandioses Ding.
Da muss ich halt auch jetzt so ein bisschen was sagen. Ich mache schnell nochmal diesen Comedy-Punkt zu Ende. Ich finde diesen Anime absolut unlustig. Also, als Comedy-Anime versagt er auf ganzer Linie. Und es ist. Ich finde, es ist recht easy zu fixen. Aber, also, es gibt so eine Szene, weiß ich noch, das war so ein Anzeichen von Meta-Humor, wo sich Fuji quasi beschwert über die vielen Geschichten, die Kawaii aus ihrem Leben erzählt. Also so im Sinne von so, ey, mach nicht so viele Rückblenden und so. So ein bisschen Meta-Humor. Dann mach das so Meta-Humor. Wie diese Protagonistin aus Wave Listen to Me, dann überzeichne Fuji halt ein bisschen. Dann lass sie halt mal so ein bisschen rumschreien oder so.
Machen sie doch. Also ich finde.
Ich finde das halt, es war halt kein Schreien. Also sie hat so ein bisschen so hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen rumgeflucht.
Und ja,
so.
Aber das, ja, weil du halt in Japan nicht richtig schreien darfst.
Ja, aber in einem Anime.
Ja, nee, also.
Als Polizei? Ja, nee.
Humor ist ja, wie die Zuhörer wissen, was sehr individuell ist. Und der Bodas Humor ist halt der Humor eines Wirtschaftswissenschaftlers.
Also, stimmt, Wirtschaftswissenschaftler schreien natürlich sehr, sehr viel rum. Aber ich glaube nicht, dass Wirtschaftswissenschaftler das lustig finden, wenn andere Leute, also so
humormäßig. Ja, ja. Aber Jaco hat noch einen Punkt.
Noch ein Punkt, eine Szene, ein Gag habt ihr noch gar nicht angesprochen, der in meinen Augen auch die Realität so auch am besten darstellt und auch zeigt, dass Polizisten auch nur Menschen sind. Und ich fand den so witzig, das war der Beste in meinen Augen.
Pornos-Gag?
Wieder die Szene, wo sie in dem Revier sind und der Chef ihnen sagt, dass sie da zum Kindergarten oder zur Grundschule gehen sollen und den Kindern dann quasi etwas von der Polizei erzählen sollen, wo sie einfach dann beide direkt sagen, ah nee, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, ich bin nicht gut mit Kindern. Es ist einfach so. Ja, so, keine Ahnung, so realistisch halt. Was man sich halt nicht vorstellen würde, okay, man denkt so, ja, die Polizei ist immer so Freund und Helfer. Mhm. Und natürlich geht da gerne jemand hinten zu einer Grundschule und erklärt denen, dass Polizei sein cool ist. Und einfach da so stumpf und so trocken hinzukommen und sagt, ah, nee, ich bin nicht gut mit Kindern, ich hab da eigentlich keinen Bock drauf, lass mal das in die Maskottchen machen oder so. Ich fand ja aber genial.
Shin, sag mir bitte, ob ich das jetzt überinterpretiere, aber ich sehe das auch in einem größeren Kontext, diese Szene, weil das ist ja so ein bisschen, es wird auch gesagt, die Fuji ist deswegen jetzt Chefin von diesem Provinz-Polizeistation-Ding, weil quasi sie bei der Kripo einfach zu, wie soll man sagen, also zu sehr ihre Meinung gesagt hat und das wurde ja von den Männern quasi als Machtmissbrauch dargestellt,
ja,
weil Frauen halt stereotypisch halt ihre Klappe zu halten haben.
Ja.
Und irgendwie sehe ich so ein bisschen, also ich sehe so ganz, ganz stark so irgendwie Sexismus bei der Polizei durchschwingen. Auch wie gesagt, dieser Typ von diesem Provinzpolizeirevier, der halt dann meint, ey, das ist doch eine typische Frauenaufgabe, mach das mal.
Ja, hundertprozentig. Ich glaube auch, okay, dass, obwohl das ein männlicher Zeichner ist, ich glaube auch, dass es was der da verarbeiten will, was halt wirklich passiert in Japan. Wir haben die ganze Zeit noch nicht darüber geredet, dass die Serie halt auch leichte Drama-Elemente in hat. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich Drama nennen soll, schon, aber so Slice-of-Life-Momente. Und das macht das aber irgendwie auch schön. Also, wir haben Kawais Vater kennengelernt, der, weil ich so ein Alki-Mensch ist, oder wie ich das nennen soll, der kommt zu ihr, man freut sich erst ein bisschen, die trinken was zusammen, aber du sagst da, hey, bitte leih mir, ich will mir mal Geld von dir leihen. So, und puh, das hat mich schon irgendwie so ein bisschen getroffen, weil das schon hart ist. Also vielleicht freut man sich auch, den Vater mal wieder zu sehen oder so. Der kommt halt nur, um Geld von dir zu holen. Das ist irgendwie.
Vor allem, ich glaube, jeder, der so irgendwie in einem Alter ist, wo man theoretisch Kinder haben könnte, kann, glaube ich, auch gut relaten, dass es ultra peinlich ist, sein Kind zu fragen, kannst du mir mal Geld verleihen?
Genau, genau. Gerade wenn eine Mitarbeiterin daneben sitzt. Und Japan, Mitarbeiterin, gleich ja, Freund, gleich Vorgesetzte, ist alles noch ein bisschen.
Und der Grund dafür ist ja, also meine ich ja gerade schon zu Jaco, ob er das als lustigsten Gag meinte, weil der Vater halt quasi ein Abo für eine Pornoseite abgeschlossen hat. Und diese Dinger sind halt häufig Scam.
Aber das wurde ganz gut verkauft eigentlich. Also von ihm auch, dass er es wirklich nicht wusste. Also
Das glaube ich auch. Also, das ist halt ein Boomer.
Der steht ja gratis drauf.
Ja, genau.
Mal ehrlich, Leute. Was diskutieren wir hier?
Sag deine Mutter nichts davon, bitte.
Und deswegen mag ich die Serie. Ich glaube, da hat sich halt jemand wirklich Gedanken gemacht und sagt sich, ich mache hier kein Anime. Also ich mache jetzt nicht die ganzen Anime-Tropes rein, sondern ich zeige halt einfach, wie das Leben von einer Person, die angefangen hat, gerade bei so einer Provinzpolizei wirklich ist, auch mit so banalen, langweiligen Dingen. Und ich liebe banale, langweilige Dinge in Anime.
Ist unsere Bewertung banal und langweilig? Eigentlich ja nicht, ne? Ist schon ein Streitpunkt.
Ja.
Wir hätten heute noch nicht angefangen. Ja, Kudu, oder?
Ja,
glaube ich. Ja, ich gebe mir eine 6 von 10. Fand den relativ witzig, muss ich ehrlich sagen.
Schließe mich auch an, 6 von 10. Das, was Shin gesagt hat, finde ich super. Comedy fand ich halt einfach nicht super.
Ich gebe ein bisschen mehr. Ich gebe 6,5 von 10. Ich habe nicht so viel erwartet, wurde positiv überrascht. Und 6,5 ist bei mir so die Grenze, dass ich sage, da habe ich auch Bock weiter zu gucken. Und da würde ich sagen, das kann man ganz gut mal anschauen, auch so nebenbei.
So, Oleg.
Trommelwirbel.
6 von 10?
Nein. 7,5 von 10. Das erste Mal gebe ich mal einen Komma mal hinzu.
Yes! Yes, ich wusste es, dem Bruder. Ich wusste es. Es gewinnt. Das heißt, wir haben 6,5. Das ist ziemlich viel. Das ist ziemlich hoch. Hättest du nicht mitgerechnet. Also 6,5 im Durchschnitt ist schon gar nicht weit weg bestimmt von irgendwie Top 3 der Seasons.
Es liegt aber mehr an der Season als an allen anderen. Warte mal, ich hab ja, wie gesagt, ja angefangen, mir das immer zu notieren.
Ja.
Der wäre tatsächlich auf Platz 4 aktuell, okay. Nach 3 von 4 Teilen.
Das finde ich ist für den Anime auch gerechtfertigt. Das ist jetzt nicht das Highlight der Season, aber das ist halt was man wird ganz
nett. Wie gesagt, der Trailer sah anders aus als die Folge. Tut mir leid.
Ja.
Er würde man niemals anders bewerten, als wenn man nur Trailer-Bewertung machen würde.
Das stimmt.
Würde ich widersprechen, aber vielleicht will ich auch noch ein bisschen hier die Diskussion ein bisschen spicier machen, wenn wir halt so bewertungstechnisch schon so nah dran liegen.
Bekannt.
Ich würde sagen, ich sag euch noch ganz schnell, was für spicy Themen wir im letzten Teil unserer Season-Podcasts haben.
Freue ich mich.
Wir haben nächste Woche, wie gesagt, Tsubomi nochmal zu Gast. Tsubomi bringt mit, ich war gerade erst mal verwirrt, weil ich mir so dachte, das ist kein Anime, den Tsubomi mitbringt, aber ja, Shin und Tsubomi haben getauscht, ja, guten Morgen, Dimula, schön, dass du auch da bist. Also Tsubomi bringt mit Salaryman's Club, der ist ja um nochmal eine Woche verschoben worden, der ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht raus, der kommt, glaube ich, irgendwie in ein, zwei Tagen jetzt raus. Weil quasi World Trigger noch eine Woche aufgeschoben worden ist, die letzte Folge. Wegen, glaube ich, dieser Tsunami-Berichterstattung und so.
Ja, genau.
Der startet halt ultra spät erst in Japan und läuft halt trotzdem 12 Folgen. Sportanime, sagte ich schon. Yaku bringt mit Love of Kill von Studio Platinum Vision. Mit sehr, sehr Bishonen und Shoujo-Charakter-Designs. Wer weiß, nächste Woche wissen wir mehr. Ich glaube auch, der Manga läuft jetzt gerade bei Manga Kalt oder so.
Ich habe lange nicht mehr so einen Dreck gesehen.
Keine Spoiler.
Thema Dreck, in the land of Leedale, ganz, ganz viel Gamification-Elemente, Isekai, bla bla. Ist es Isekai oder nur so Fantasy VR?
Ja, es ist Isekai.
Okay. Wahrscheinlich eher der gerechtfertigtere Top-Pick von mir, My Dress Up Darling, die dritte Cloverwork-Show.
Mhm.
Ich habe ihn gepickt, weil ich nicht ansehen konnte, dass wir nicht über den reden, weil das ist ja eigentlich der heiße Anime dieses Season, oder?
Ja, ist der heiße Anime dieses
Season. Das werden wir sehen.
Ja, da haben wir das Beste und das Schlechteste zum Schluss anscheinend, ja? Schauen wir mal. Gleicht sich alles wieder aus.
Werden wir sehen. Nächste Woche.
Und damit sind wir raus.
Dann würde ich sagen, tschüss.
Chill it, bye.